Es ist so wunderschön, heute Morgen bei euch zu sein. Ich freue mich riesig und ich freue mich vor allem, wir haben es gerade, finde ich, richtig cool gesungen. Was für ein genialer Lobpreis, oder? Dem dürfen wir mal noch einen Applaus geben. Und ich fand es so cool, weil in diesen Liedern eigentlich richtig viele grandiose Eigenschaften Gottes gezeigt wurden. Weil auf der einen Seite, das erste Lied war so eher in die Richtung, was für einen großen Gott wir haben, der heilig ist, der irgendwie unantastbar ist, der über allem thront und der so weit weg zu sein scheint, aber der so riesig und so machtvoll und so kräftig ist. Und dann haben wir irgendwie darüber gesungen, dass dieser Gott, der aber so herrlich und großartig ist, uns irgendwie nahe kommen möchte, irgendwie Gutes für uns will, der sich irgendwie danach sehnt, unsere inneren Gedanken und Sehnsüchte zu kennen, der sich danach sehnt, uns zu begegnen. Und das ist das Herrliche am Evangelium. Eigentlich bräuchte ich einfach nur 5 Minuten und einfach zu sagen, hey, die beste Botschaft der Erde ist, dass der Gott, der diese Erde geschaffen hat, der über allem steht, der höher ist als all, was wir verstehen können, uns begegnen will, Beziehung mit uns leben will, sich so klein macht, dass er selber Mensch wird, um uns zu begegnen. Und das ist wirklich eine großartige Nachricht, die es kein zweites Mal auf dieser Erde gibt. Und ich fand es so cool, in dem letzten Lied hieß es, ich will mehr von dir sehen. Und ich merke immer, wenn ich Sonntagmorgen in den Gottesdienst komme, dann ist diese Frage nach, ich will mehr von dir sehen, eine ehrliche Frage, die ich meinem Herzen manchmal stelle. Will ich in diesem Gottesdienst wirklich ein bisschen mehr verstehen, wer Jesus ist? Will ich ein bisschen mehr von dem sehen, wer er ist? Und ich will zum Anfang beten, dass wir mit der Erwartungshaltung jetzt auch in diese Predigt reingehen, aber auch in den Rest des Gottesdienstes, dass wir mehr von Jesus sehen wollen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du großartig bist. Und dass du uns begegnen willst. Und ich bete, dass wir jetzt unsere Herzen aufmachen, uns bereit machen, dem Schöpfer dieser Erde, unserem Schöpfer zu begegnen. Mehr von dir zu sehen, mehr von dir zu erkennen. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Jona Schmidt, vielleicht der Nachname sagt dem einen oder anderen was. Mein Papa saß hier gerade am Klavier, meine komplette Family ist, glaube ich, einmal durch diese Gemeinde gegangen. Ich bin verheiratet, meine Frau ist auch da und ich freue mich richtig, bei euch zu sein. Ich bin in der Gemeinde groß geworden. Wir waren diese Jugendlichen, die Freitag bis Sonntag ungefähr immer oben in unseren Räumen waren und alle möglichen Sachen hier erlebt haben, von Jugendgottesdiensten über irgendwelche Hausübernachtungen, über Silvesterpartys, was es nicht alles gab. Und diese Zeit war für mein Leben extrem wichtig und extrem prägend. Und deswegen ist diese Gemeinde nicht einfach nur irgendeine Gemeinde, wo man halt am Sonntag zum Predigen so hingeht, sondern deswegen freue ich mich ganz besonders, bei euch zu sein. Und einige kenne ich noch, aber ich finde es auch schön, dass ich einige nicht kenne. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ich bin momentan Pastor in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Gunzenhausen. Da vielleicht der ein oder andere kennt es von der Osterkonferenz. Da gibt es auch eine Gemeinde. Und wer den Samuel, der war vor ein paar Wochen, Monaten, schon ein bisschen länger her, glaube ich, war der auch mal bei euch. Mit dem teile ich mir eine Stelle. Wir haben sogar noch einen dritten Pastor, den Rudi. Wir sind alle gemeinsam ein Pastorenteam und dürfen in Gunzenhausen Gemeinde bauen. Und das ist wirklich großartig. Wir sind ja mit euch verbunden. Wir sind Teil desselben Verbands, des Hensoldshöher Gemeinschaftsverbands. Und deswegen ist es für uns auch nicht unrelevant, was bei euch passiert. Und ich hoffe, für euch ist nicht unrelevant, was bei uns passiert. Und wir lieben es gemeinsam, unterwegs zu sein. Und wir sind richtig dankbar. Wir sind jetzt seit Januar 2023 in Gunzenhausen und durften da auch schon einige großartige Sachen erleben. Und ich darf euch ganz, ganz liebe Grüße mitbringen von dort. Und ich habe gedacht, als ich überlegt habe, was kann ich heute predigen, habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal in eine Predigtserie mit hinein, die wir auch in Gunzenhausen hatten. Und zwar, ihr habt es schon gesehen, lass dein Licht leuchten. Und wir haben uns ein bisschen beschäftigt oder wir haben gemerkt, wir sind eine Gemeinde geworden, die Jesus lieb hat, aber die auch ein bisschen ihre Komfortzone lieb hat. Die es gerne hat am Sonntag auf den bequemen Stühlen zu sitzen, immer am selben Platz und am Sonntagmorgen dann reinzukommen, danach nach Hause zu gehen und nächsten Sonntag kommt man dann wieder. Und wir haben uns gefragt, hey, was ist das eigentlich der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Ist das eigentlich das, was ein Christenleben ausmacht, Sonntag in den Gottesdienst zu gehen? Und wir haben gemerkt, nee, da ist viel, viel mehr. Und haben uns so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, was bedeutet es, das Licht, sein Licht leuchten zu lassen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so früher auf so Freizeiten wart, Jugendfreizeiten. Ich kann mich immer ganz gut erinnern, man ist so 1 bis 2 Wochen auf eine Jugendfreizeit weggefahren und man war dann so eine Woche mit anderen Jugendlichen zusammen und hat so richtig coole Themen durchgemacht, hat richtig über relevante Themen, die man als Jugendlicher gerade hatte, mit anderen reden können, ist so komplett on fire gewesen, hat gedacht, jetzt komme ich zurück in meine Gemeinde und jetzt wird es richtig abgehen. Es werden haufenweise Menschen Jesus kennenlernen. Ich werde in meiner Schule einen Schülerbibelkreis starten und wir werden bis zu 100, 200 Leuten groß werden und jeden Morgen werde ich mich hinsetzen und Bibel lesen und man ist so richtig on fire. Und dann passiert es manchmal so 1, 2, 3, 4 Wochen später, dass alles so ein bisschen wieder absinkt und dann kommt der Alltag, dann kommt die nächste im Jugendalter so die Klausur oder die irgendeine Arbeit, die in der Schule geschrieben wird und irgendwie versacken dann manchmal solche Sachen. Und das erleben wir ganz oft auch so in unserem geistlichen Leben. Ne, wir haben irgendwie eine richtig coole Zeit, vielleicht gerade eine Aufbruchsphase. Wir hatten das bei uns im Jugendkreis damals hier. Wir haben Jugendgottesdienste gefeiert. Die komplette Hütte war hier voll mit Jugendlichen. Und man ist so richtig, wir verändern die Welt. Und ein Jahr später verlassen die ganzen Jugendlichen die Gemeinde, weil sie wegziehen zum Studieren. Und plötzlich sitzt man da und ist wieder nur zu fünft. Und ich weiß nicht, ob ihr so geistliche Momente in eurem Leben kennt, so Hochs und Tiefs. Und ich finde es so spannend, dass unser Glaube auf einer Story von 12 Männern beruht, die ein bisschen was Ähnliches erlebt haben. 12 Männer, die Jesus kennengelernt haben und die irgendwie diesen Mann, den sie da getroffen haben, noch nicht so richtig einordnen konnten. Also sie haben irgendwie gemerkt, boah, an dem ist was Besonderes. Und die waren mit dem unterwegs und haben so richtig gemerkt, krass, dieser Mann, der trägt irgendwas an sich, das ist nicht normal. Und sie erleben, wie dieser Gott, wie dieser Jesus Wunder tut. Sie erleben, wie er selber von sich sagt, dass er Sohn Gottes ist. Sie erleben, wie er großartige Dinge tut und die sind richtig on fire. Die erleben selber, wie sie beten und Menschen werden geheilt. Sie beten für Menschen und Dämonen werden ausgetrieben und erleben so richtig crazy Sachen, die wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können. Und dann passiert was total Komisches. Dieser Jesus, der Wunder tun kann, der Kranke gesund machen kann, der unglaublich krasse Sachen macht, wird plötzlich gefangen genommen und stirbt an einem Holzkreuz. So völlig gar nicht passend zu dem Jesus, den sie vielleicht vorgesehen haben. Und von dem Hoch, wo sie waren, waren sie plötzlich ganz weit unten, als im Garten Gethsemane Jesus gefangen genommen wurde und dann waren sie ganz schnell alle weg. Und plötzlich kommt etwas, was für sie total unerwartet war, weil Jesus stirbt an diesem Kreuz und nach 3 Tagen taucht dieser Jesus plötzlich wieder auf. Nächste geistliche Hochphase. Ja, es ist wieder richtig genial. Jesus ist wieder da. Er ist auferstanden von den Toten. Und es ist so richtig eine großartige Sache. Und sie sind total begeistert, sind vielleicht wieder voll on fire. Jetzt geht's richtig los. Jesus wird König von Israel. Ich weiß nicht, welche Vorstellung sie alles genau hatten. Und dann kommt Jesus zu ihnen und sagt nach 40 Tagen, und jetzt werde ich in den Himmel auffahren und euch verlassen. Wieder irgendwie so eine Down-Phase. Wieder irgendwie so ein Moment, wo ja, wieder alles weg ist sozusagen. Also ich weiß nicht, an der Stelle der Jünger hätte ich vielleicht in dem Moment gedacht, hey, lass uns eine Tour machen, lass uns Stadien füllen, wo wir irgendwie Jesus eine große Bühne geben und wir stellen den vorne hin und der soll erzählen, dass er wieder da ist. Haben ja viele mitbekommen, dass er gekreuzigt wurde und dann soll er eine tolle Predigt vorne halten und wir können uns entspannt zurücklegen, machen so das Drumherum, vielleicht gibt's noch nettes Essen dazu und dann füllt Jesus die Stadien und wir reisen einfach durch die ganze Welt und jeder lernt dann Jesus kennen. Und Jesus zerbricht diesen Plan irgendwie und ist so, nee, ich verlasse euch. Ich gehe zurück zum Vater in den Himmel. Aber ich lasse euch zurück den Heiligen Geist. Und das ist spannend, weil dann beginnt etwas, wir kennen diese Geschichte Christi Himmelfahrt und dann kommt Pfingsten, haben wir noch gar nicht so lange her gefeiert. Und die Gemeinde wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und jetzt passiert etwas total Spannendes. Diese Jünger, die vorher diese Ups und Downs hatten, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte, ich weiß nicht, wer von euch sie schon mal komplett durchgelesen hat, aber wenn wir die dann lesen, sehen wir Jünger, die einfach von einem High zum anderen, und da geht's irgendwie nicht mehr runter. Also klar, sie erleben irgendwie Verfolgung oder so, aber wenn wir so ihr Zeugnis und ihr Glaubensleben anschauen, dann geht's irgendwie einfach beständig weiter. Es gibt kein Loch mehr, wo sie sich vielleicht dann doch abwenden von Jesus oder so, sondern sie gehen ganz straight diesem Auftrag nach, den sie von Jesus bekommen haben. Und ich will heute Morgen mit uns ein bisschen hinschauen, was war das, was sie so verändert hat? Was war das, dass sie so vom Heiligen Geist irgendwie erfüllt waren, dass sie nur noch auf dieser oberen High-Level irgendwie gegangen sind, dass sie nicht mehr so richtig dieses Tief erlebt haben von, ich werde nicht mehr gebraucht oder werde ich überhaupt Jesus noch gerecht? Und wir fangen ganz am Anfang bei der Apostelgeschichte einfach an, weil da können wir am besten sehen, wie es losgegangen ist. Apostelgeschichte 1, jetzt muss ich gucken, ob ich, hier, perfekt. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich, lieber Theophilus, über all das verfasst, was Jesus getan und gelehrt hat von Anfang an. Hier ist ganz kurz wichtig, Apostelgeschichte ist in der Bibel ein bisschen doof sortiert, weil eigentlich müsste die direkt hinter dem Lukas-Evangelium kommen. Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium, ist nämlich auch der Autor von der Apostelgeschichte und er schreibt diesen Brief an diesen Theophilus, also es geht wahrscheinlich an Heidenchristen, also Menschen, die nicht Juden vorher waren, sondern als Nicht-Juden Jesus kennengelernt haben. Und er schreibt praktisch erst eine Geschichte darüber in seinem Evangelium über Jesus und dann kommt die Apostelgeschichte, wie so der zweite Teil, wo er die Geschichte der Kirche schreibt. Vers 2. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine letzten Aufträge erteilt hatte. Ihnen hat er sich auch nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig bezeugt, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Der Fokus von Lukas auf dem Lukas-Evangelium ist Jesus und seine Jünger. Und der Fokus von Apostelgeschichte ist jetzt die Kirche oder die Jünger und der Heilige Geist. Und Lukas macht diesen zweiten Band sozusagen auf, um zu zeigen, es geht nach dieser Geschichte von Jesu Himmelfahrt noch weiter. Da hört die Geschichte von Jesus nicht auf. Und es ist so spannend, weil die Apostelgeschichte auch endet wie so ein Cliffhanger, relativ offen. Und auch da zeigt uns Lukas wieder, die Geschichte von Jesus hört nicht mit der Apostelgeschichte auf, sondern sie geht weiter bis ins Heute, bis zu uns. Auch wir sind sozusagen der dritte Band dieser Lukas-Reihe. Und Lukas schreibt darüber, dass Jesu Werk, dass das, was Jesus auf der Erde angefangen hat, noch nicht zu Ende ist. Es geht in uns weiter. Und wenn wir über Evangelisation anfangen zu reden, dann reden wir eigentlich genau darüber, dass diese Geschichte von Jesus noch nicht zu Ende ist. Weil Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu begegnen, um Menschen zu begegnen, die ihn nicht kennen. Und seinen Jüngern gibt er dann diesen Auftrag, hinauszugehen in die Welt, wir haben es vorhin in diesem Matthäus-Text gesehen, hinauszugehen in die Welt und zu verkündigen, dass Jesus lebt. Und das Geniale ist ja, das lesen wir jetzt alles erstmal in einem Buch. Und egal, was du von der Bibel hältst, ich glaube, dass es Gottes Wort ist und dass es heute in unser Leben hineinspricht. Aber das Geniale an der Bibel ist, dass es, wie ich gesagt habe, nicht zu Ende ist, sondern wir heute erleben, dass Jesus lebendig ist. Wenn wir über Evangelisation reden oder wenn uns jemand fragt, hey, warum folgst du eigentlich Jesus nach? Warum bist du eigentlich Christ? Dann ist es ja meistens nicht so, dass wir sagen, naja, in Apostelgeschichte 1 steht das und das und deswegen bin ich Christ, weil steht ja in der Bibel. Sondern meistens hat jeder von uns seine eigene Geschichte mit Jesus. Meistens oder immer eigentlich sind wir Jesus auf irgendeine Art und Weise begegnet, haben erlebt, dass er, wie Lukas das hier schreibt, dass er lebendig ist, und nicht tot. Dass es keine alte Geschichte ist, die halt irgendwie durch die Kirche weitergetragen worden ist, sondern dass wir heute real Jesus erleben. Und ich will euch in dieser Predigt auch einfach in ein paar Stories mit reinnehmen, um euch zu zeigen, hey, Jesus ist jemand, der heute noch lebendig ist. Und ich habe 3 Punkte für euch mitgebracht, durch die ich kurz mit euch durchgehen möchte. Und zwar ist es zum einen, Evangelisation beginnt immer durch den Heiligen Geist, beginnt durch einen Auftrag und beginnt durch Gebet. Wir lesen einfach mal weiter. Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern dort die Erfüllung der Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lautet seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat nur mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die dort Versammelten: Herr, stellst du in dieser Zeit das Königtum für das Volk Israel wieder her? Er antwortete ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkt zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der erste Punkt ist durch den Heiligen Geist. Evangelisation passiert immer durch den Heiligen Geist. Wir lesen hier, so Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und sie fragen ihn so ein paar Fragen. Ist ja irgendwie besonders, Jesus ist jetzt von den Toten auferstanden. Und das Erste, was Jesus macht, ist, dass er sie erstmal auffordert, bleibt in Jerusalem. Ne, wir haben gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wäre es nicht viel klüger gewesen, Jesus irgendwie auf Bühnen zu bringen? Aber Jesus sagt ihnen erstmal, nee, bleibt in Jerusalem. Und er sagt noch etwas Wichtiges dazu. Er sagt, wartet auf die Kraft, die vom Himmel kommen wird. Und das ist total spannend. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner theologischer Gedanke. Aber es ist ganz spannend, dass er eigentlich sagt, ich bin gerade da und ich habe gerade Gemeinschaft mit euch. Und der Vater im Himmel, zweiter Teil der Dreieinigkeit, der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist senden. Ja, wir sehen hier die Dreieinigkeit, die an diesem Prozess beteiligt ist. Jesus, der seinen Jüngern gegenüber sitzt und davon redet, dass der Vater im Himmel den Heiligen Geist senden wird. Alle drei sind irgendwie an diesem Szenario beteiligt, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und Jesus betont, wie wichtig dieser Heilige Geist ist. Und das ist so der erste Punkt, den ich uns bewusst machen möchte. Wenn wir als Kirche uns danach sehnen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann können wir coole Veranstaltungen schmeißen. Dann können wir coole Gottesdienste machen. Dann können wir gute Musik haben. Dann können wir einen guten Prediger haben. Dann können wir die optimalen Bedingungen haben. Aber wenn nicht der Heilige Geist dabei ist, dann ist es einfach tot. Dann ist es einfach wie, als würden ein paar Menschen, wie im Fußballverein, zusammenkommen und irgendeinen Fußballverein feiern. Und ja, es würden wahrscheinlich Menschen dazukommen, wenn der TSV Altenberg hier jetzt frisch aufgestiegen ist, wenn da am Wochenende eingeladen wird, da kommen wahrscheinlich Fans dazu, weil die sind gerade erfolgreich, ist cool, da passiert was. Steigen die in 1-2 Jahren wieder ab, sieht es vielleicht schon anders aus. Und wir merken, man kann menschlich total was produzieren, aber es ist tot, wenn der Heilige Geist nicht dabei ist. Ich fand's so cool. Ich hatte mal vor, in meiner Studienzeit in Gießen, hatte ich so eine Zeit, wo ich auch voll gemerkt habe, boah, ich sehne mich irgendwie danach, dass genau das passiert. Dass der Heilige Geist mich gebraucht, irgendwie mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so Menschen irgendwie auf der Straße anzusprechen oder so, fällt mir extrem schwer. Ist so eine richtige Überwindung. Und ich hatte im Gebetsspaziergang, habe einfach mit Jesus so ein bisschen drüber geredet und hab gebetet, hey Jesus, ich wünsche mir, dass ich wieder das Meer erlebe, mit Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und ich laufe zurück von diesem Gebetsspaziergang nach Hause und dann kommt eine Frau etwas humpelnd mir entgegen und läuft an mir vorbei. Und ich denke mir so, kennt ihr diesen Impuls, wenn der Heilige Geist manchmal euch so eine Person irgendwie ins Auge stechen lässt, ohne dass ihr eigentlich wisst, warum? So, keine Ahnung, warum diese Frau. Ich bin auch an 5 anderen Leuten noch davor vorbeigelaufen, aber bei der Frau war irgendwie so, irgend so was anders. Und dann laufe ich an dieser Frau vorbei und ich merke, wie der Heilige Geist so sagt, okay, aber dann gib mir auch die Möglichkeit. Dann quatscht ihr einfach mal an. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr dann an der Person vorbeigelaufen seid. So mehr ihr euch davon, von dieser Person entfernt, desto unangenehmer wird es, sich wieder umzudrehen und dann irgendwie diese Person zu verfolgen. Weil dann läufst du der ja nach, die läuft ja auch noch. Und irgendwann weiß ich, okay, nee, ich will, wenn ich jetzt gebetet habe und der Heilige Geist jetzt sagt, okay, let's go. Dreh mich um, lauf dieser Frau nach. So, Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht total komisch. Ich habe gesehen, sie humpeln etwas. Ich wollte einfach mal fragen, dürfte ich für sie beten? Ich glaube an den Gott, der Wunder tun kann. Schon super unangenehm, komplett geschwitzt, alles. Die Frau dreht sich zu mir um und sagt so, oh, voll gerne. Sie ist auch ein bisschen religiös und glaubt so an verschiedene Kräfte. Und das klingt doch gut, kann ich total gern machen. Ich bin so ein bisschen, bin ja eine gute Frau gekommen, sehr gut. Plötzlich kommt ein Typ mit einem Hund an der Leine uns entgegen und ist so, ah, grüß dich, Kathleen. Und kommt auf uns zu und ist so, und ich war schon so, oh nee, jetzt habe ich noch nicht mal gebetet und jetzt nicht, dass der fragt, warum wir hier zusammenstehen und wie unangenehm. Und dann ist er so, ah, ihr kennt euch? Und die war so, nee, das ist voll cool, der wollte gerade für mich beten. Und ich stehe so da, mein T-Shirt ist schon weggeflossen. Und ich war so, oh, wie reagiert er jetzt? Und er schaut mich so an und war so, mega, meine Schulter tut weh, könntest du auch gleich noch für die Schulter beten, ne? Und ich war so, was passiert hier gerade? Hab da für die beiden beten dürfen. Und in dem Moment ist nicht viel passiert, aber ich war so überfordert oder so überrascht, was der Heilige Geist möglich macht, wenn wir uns zur Verfügung stellen. Und es war total cool, weil ich mit den beiden Personen, das haben in meiner Nachbarschaft gewohnt, durfte ich dann noch eine ganze Zeit unterwegs sein. Sie haben Jesus noch nicht kennengelernt. Ich bete dafür, dass es noch passiert. Aber es war so cool, weil es für mich so ein krasser Moment war zu sehen, wenn ich mich bereit mache, vielleicht mich auch zum Deppen zu machen, kann der Heilige Geist ganz schön viel mit uns tun. Und ihr merkt an dieser Geschichte, wenn du vielleicht da bist und du kennst es noch nicht so, denkst du dir, das klingt total absurd und blöde. Weil wer geht schon auf jemand anderen zu und sagt irgendwie sowas, wie kann ich für dich beten? Und so eine Geschichte ist ja nicht normal. Und wir merken, krass, der Heilige Geist kann Dinge bewirken und Situationen herbeiführen, die wir aus menschlicher Kraft gar nicht können. Und ich finde es so schön und es gibt mir so eine, und ich merke das an der Apostelgeschichte, wenn ich die Jünger dort betrachte, sie sind auch einfach nur unterwegs. Und im Alltag begegnen sie Menschen. Jesus, der ganz normal mit seinen Jüngern unterwegs war, der ist Menschen begegnet, einfach auf der Straße. Und es ist so verrückt, weil ich glaube, dass wir heute oft in so in einer Hetze und so in einer Schnelligkeit sind, dass wir oft diese Impulse vom Heiligen Geist vielleicht sogar merken, ich merke es bei mir ganz viel, aber dann ganz oft, mein Kopf geht dann sofort los, ich habe keine Zeit, ich habe jetzt einen Termin, das Meeting, wenn ich jetzt zu spät komme, dann ist es ja voll unwertschätzend für den anderen, kann man das auch immer geistlich gut begründen, weil es ist ein Gemeindetermin und ne, ich muss ja auch dahin sein, ich bin ja Pastor, ist ja mein Beruf, ich muss ja rechtzeitig da sein, schade für die Person. Oder bei mir ist ganz oft so, oh, gar keinen Bock. Wenn ich jetzt da anfange, mit der Person zu reden und dann stehe ich da vielleicht 10 Minuten und was ist, wenn am Ende das Gespräch voll leer ist und dann habe ich 10 Minuten an diese Person verschwendet. Und ich merke so, boah, ich bin in so einem Drive drin, wo ich gar nicht bereit bin, manchmal diesen Impulsen nachzugehen. Aber ich glaube, dass darin so ein Geheimnis steckt. Wie können wir unser Licht leuchten lassen, wenn wir manchmal diesen Impulsen auch einfach nachgehen? Und dann lesen wir in diesen Versen, in diesem Vers 8, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich finde es so cool, weil es geht der Vers macht so richtig schön nacheinander. Ihr werdet die Kraft vom Himmel empfangen, den Heiligen Geist, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Zeugen sind keine Bibellehrer, sind in erster Linie keine Menschen, die die Bibel von hinten bis vorne schon durchgelesen haben, von vorne bis hinten, die sich mega gut auskennen, die jeden einzelnen Bibelvers zitieren können, sondern Zeugen, wie bei einem Gerichtsfall, sind eigentlich die haben was gesehen, die haben was erlebt und die erzählen es. Dazu braucht es kein Studium, dazu braucht es keine riesigen Voraussetzungen, Dazu braucht es einfach nur, etwas erlebt zu haben. Und dann steht hier, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist das Potenzial, das der Heilige Geist in uns möglich macht. Und da können die verrücktesten Dinge passieren. Ich fand es so cool, ich hoffe, ich darf es erzählen, Mama, aber ich fand es so cool, weil wie meine Mama Jesus kennengelernt hat, ist für mich so verrückt. Weil sie hatte eine Freundin, die hat sie öfter mal mit so in den Gottesdienst genommen, öfter mal mitgeschleppt. Und ich glaube, also du kanntest eigentlich alles. So, was ist das Evangelium? Ne? Wie funktioniert Kirche? Kannte sie sich total aus. Aber diese Beziehung zu Jesus war irgendwie nicht da. Und eines Tages sitzt sie in der U-Bahn und ein Typ sitzt ihr gegenüber. Und die kommen an die nächste Haltestelle. Dieser Typ steht auf, nimmt ein Traktat aus seiner Tasche, legt ihr das auf den Schoß oder gibt ihr das und verlässt die U-Bahn. Ich denke mir als Pastor, ach, was war denn das für eine Aktion? Jetzt hast du da irgendeiner Frau irgendwas in die Hand gedrückt, die denkt sich so, was war das jetzt für ein Verrückter, der mir hier irgendwas gibt? Dann weiß ich, so, wie war das Traktat? War das auch wirklich das, was sie wissen muss? Dann hätte ich gedacht, na, es wäre doch cool gewesen, sie anzusprechen, ihr vielleicht kurz zu erklären, was ist denn das, was ich ihr da gebe? Vielleicht kurz den Namen zu sagen, eine Adresse von der Gemeinde dazulassen. All solche Sachen kommen mir da vielleicht als Pastor in den Kopf, die dieser Mann hätte machen können. Dieses Traktat auf und in diesem Traktat ist ein Gebet, wie man Jesus in sein Leben einladen kann. Und sie liest dieses Gebet durch und denkt sich, krass, das ist genau das, was ich will. Ich will diesen Jesus. Und ich dachte mir, als mir die Audio geschickt hat, dachte ich so, wie verrückt, weil es macht menschlich gar keinen Sinn, weil diese Person ist ja einfach weggegangen, hat ihr dieses Traktat gegeben und war weg, keine Anschlussmöglichkeit, keine Möglichkeiten, um Nachfragen zu stellen. Aber der Heilige Geist hat in diesem Moment etwas gemacht, was unabhängig von dieser Person war und irgendwie zu Mama gesprochen hat. Und ich will uns damit ermutigen, manchmal können die kleinsten Überwindungen, der kleinste nächste Schritt etwas verändern im Leben von Menschen. Wenn der Heilige Geist durch uns wirkt, dann können großartige Dinge passieren. Und das ist schön, weil wir da an der Stelle einfach sehen, dass der Heilige Geist der schönste und der beste Evangelist ist. Sind gar nicht wir, nicht wortgewandt, sondern der Heilige Geist, der durch uns spricht. Das zweite ist aber trotzdem, Evangelisation passiert durch einen Auftrag. Wir haben ihn gerade nochmal gelesen, diesen Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein und in ganz Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Ich finde es für uns als Kirche trotzdem auch immer wichtig zu betonen, wir haben einen Auftrag. Wir werden manchmal, wie ich am Anfang gesagt habe, auch zu Kirchen, wo wir oft vergessen, wofür wir eigentlich da sind. Wir kommen gerne in den Gottesdienst, weil wir es ganz nett finden, weil wir es schön finden, weil wir vielleicht die Menschen mögen, die da sind. Aber als Kirche haben wir einen Auftrag. Christen leben nicht für sich selbst. Und wir sind dazu berufen, das Evangelium zu verkünden, Zeugen zu sein. Und wir leben heute in so einer Welt, wo wir oft das Gefühl haben, dass es vielleicht sogar auch ein bisschen übergriffig ist, jemand anderem von Jesus zu erzählen. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, dass oft dann Leute manchmal antworten, wenn man ihnen von seinem Glaube erzählen, ja, das ist deine Wahrheit und ich habe da eine andere Wahrheit. Und dieser Satz bringt ganz oft so das Gespräch durcheinander, weil das ist so, im Prinzip kann ich jetzt gar nichts mehr erzählen, weil alles andere wäre jetzt eigentlich übergriffig. Wenn ich jetzt sagen würde, naja, aber meine Wahrheit ist die richtige Wahrheit, ist ja sofort so ein Moment von, eigentlich ist es übergriffig. Aber auch hier wieder, lasst uns in den Text schauen. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen erleben, was real ist. Es geht beim Leben mit Jesus nicht um ein Hirngespinst, nicht um eine Philosophie, nicht um ein theologisches Gedankengut. Die Bibel ist kein Buch, die uns philosophisch irgendwas verklickern will. Sondern es ist ein Buch, wo Jesus, der von sich selbst sagt, Johannes, im Johannesevangelium sagt er es, ich selbst bin die Wahrheit. Und das ist so genial, weil wenn wir von Evangelisation reden, dann reden wir nicht von einem übergriffigen, ich drücke jemand anderem meine Meinung auf. Nicht mal, dass wir die Wahrheit ergriffen haben, weil das haben wir nämlich nicht, aber wir haben die Wahrheit kennengelernt. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und wir kennen Jesus, dann kennen wir die Wahrheit und dann berufen wir uns auf Jesus. Nicht auf uns, nicht weil wir so toll sind, weil wir so klug sind, sondern weil Jesus die Wahrheit ist. Und da dürfen wir einem Auftrag folgen. Da dürfen wir einem Auftrag folgen, den Jesus uns gegeben hat, den auch wieder nicht wir. Nicht wie ihr als CG Zirndorf sagt, wir finden es wichtig, alle Menschen da draußen müssen zu uns kommen, weil vielleicht die Spendeneinnahmen dann besser werden, können wir noch ein paar Sachen machen. Sondern weil ihr sagt, wir haben einen Auftrag bekommen. Apostelgeschichte 9 geht's weiter. Nach diesem Wort wurde er von ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihn noch unverwandt nachschauten, während er zum Himmel auffuhr, standen mit einmal zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Darauf kehrten sie von dem Berg, welcher Ölberg hieß, der nahe bei Jerusalem liegt und nur ein Sabbatweg entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Okay, Jesus fährt in den Himmel auf und er lässt seine Jünger zurück. Er gibt ihnen diesen Auftrag und dann geht er. Und dann stehen diese Jünger erstmal da und ich glaube, das ist, was wir alle getan hätten, und gucken irgendwie nach oben und sind irgendwie komplett perplex, was da gerade passiert ist. Und dann kommen die Engel und sagen, Leute, es guckt in den Himmel. Jesus hat gesagt, er wird gehen. So, das ist keine Überraschung, nichts Neues. Jetzt der Auftrag. Und wir haben das bei uns so gesagt und wir haben das bei uns in der Gemeinde versucht, ein bisschen zu prägen. Lasst uns keine Gemeinde sein, die nur in den Himmel schaut. Die nur dasteht und nach oben guckt. Und was, finde ich, gar nicht mal nur verkehrt ist. So, Jesus lädt uns immer wieder ein, den Blick auf ihn zu richten. Aber eine Gemeinde, die nur in den Himmel guckt, kann nicht laufen, weil sie weiß gar nicht wohin, weil sie sieht ja gar nicht, was vor sich ist, sondern ist mit dem Blick die ganze Zeit nur nach oben beschäftigt. Und die Engel kommen und sagen, ihr habt einen Auftrag bekommen. Action, jetzt geht's los. Lasst den Ölberg hinter euch. Und das finde ich so cool, weil der Ölberg, wenn wir uns das anschauen, in der Bibel eine ganz schön wichtige Bedeutung hat, auch in der Geschichte von Jesus und den Jüngern. Weil die Jünger da viel mit Jesus erlebt haben. Sie haben den verdorrten Feigenbaum, wo Jesus diesen Feigenbaum, weil er keine Frucht bringt, verflucht. Sie haben Garten Gethsemane dort erlebt, ja, die größte Leidenszeit Jesu. Es war scheinbar ein Ort, wo sie auch öfter mal hingegangen sind, wenn sie in Jerusalem waren. Und letztendlich haben sie jetzt da die Himmelfahrt Jesu erlebt. Ne? Geistliche Ereignisse, die ganz viel mit den Jüngern gemacht haben. Aber jetzt fordern die Engel sie auf, lasst den Ölberg hinter euch. Und ich glaube, das ist auch ein geistlicher Aufruf an uns als Jesu Nachfolger. Wir haben viel geistlich erlebt und wir tendieren manchmal dazu, uns immer wieder nach dem zu sehnen, was wir mal erlebt haben. Als wir im Jugendkreis waren, war das immer so, wir wollen wieder diese Jugendgottesdienste haben. Aber die waren vorbei. Das waren coole Erlebnisse, das waren geniale Zeiten mit Jesus. Aber jetzt geht es weiter. Und dieser Auftrag ist ja nicht, wieder so einen coolen Jugendgottesdienst wie damals zu haben. Sondern jetzt geht es weiter. Und ich weiß, dass ihr als Gemeinde gerade auch durch viele Prozesse geht. Samuel und ich verfolgen immer mal wieder, was hier passiert. Und wir wissen, dass gerade einiges bei euch passiert. Und dass einiges sich verändert. Und jetzt könnte man sagen, lass uns wieder dahin zurückkommen, wo wir mal waren. Aber Jesus und die Engel rufen auf, lasst den Ölberg hinter euch. Lasst das, was passiert ist, haltet es in Ehren. Das ist großartig. Daraus leben die Jünger, aus diesen Erlebnissen, die sie da erlebt haben mit Jesus. Aber er sagt, lasst das hinter euch und geht jetzt diesem Auftrag nach, den ihr bekommen habt. Geht auf das Neue zu. Ihr habt eine neue Vision, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange schon, aber geht diesem Auftrag nach. Jetzt kommt etwas Neues. Ich habe das bei mir so stark gemerkt, dass wenn ich so geistliche Erlebnisse wie mit dieser Frau hatte dass ich ganz oft immer noch mal dasselbe erleben wollte. Es war dann immer so, ja, es muss noch mal genau diese Situation passieren. Ich mache noch mal einen Spaziergang, dann begegnet mir jemand und dann quatsche ich den wieder an, weil das weiß ich ja jetzt, wie es geht. Und auch da wieder habe ich gemerkt, manchmal heißt es, das Alte zurücklassen und Neues wagen. Eine Zeit jetzt in der LKG, wo wir viele neue Leute bekommen haben, aber es waren viele Leute aus anderen Gemeinden oder Leute, die zugezogen sind, die schon Christen waren. Und wir haben so gedacht, boah, das ist doof. Wir wollen ja Menschen mit dem Evangelium erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann stand ich beim Einkaufen, nachmittags nach der Arbeit, ist noch schnell einkaufen gegangen, stand ich an der Aldi-Kasse. Und ich habe früher immer auf meiner Bibelschule einen Prediger gehabt, der hat uns immer erzählt, wie er bei dem Einkauf im Aldi immer für die Person hinter sich manchmal mitbezahlt hat. Einfach, um die zu wertschätzen. Und ich bin sowas, wenn ich sowas von irgendwelchen Leuten, die ich als Vorbilder habe, höre, dann bin ich immer so, ich muss es auch machen. Und immer, wenn ich dann an der Kasse stand, war ich so, das muss ich auch machen. Und immer war so, ah, der Einkauf hinter mir ist ganz schön groß, so viel Geld habe ich nicht. Und war auch immer so, wie fragt man sowas, wie geht man sowas an? Und an dem Tag stand ich im Aldi, vor mir ein Typ, kam aus Polen, hat ein bisschen Englisch gesprochen, hat seine Sachen aufs Band gelegt und hatte was vergessen und ist dann schnell zurück in den Laden und meinte nur zu mir, wenn er noch nicht zurück ist, kann ich einfach meine Sachen vortun, bezahlen und dann kommt er danach. Und da dachte ich natürlich, perfekt, weil jetzt muss ich ihn ja gar nicht fragen, sondern ich tue einfach das Trennband weg, der hatte einen kleinen Einkauf und bezahlt das alles zusammen. Und er kam nicht wieder, ich ging an der Kasse, habe alles bezahlt. Und plötzlich kommt er wieder und steht so an der Kasse und ich habe Angst gehabt, dass er im ersten Moment gedacht hat, ich klaue sein Zeug. Irgendwie so, ich nehme es einfach mit. Und er steht an der Kasse und merkt, krass, der hat mein Zeug eingepackt. Und ich gehe zur Seite und wir kommen ins Gespräch und er erzählt so, warum machst du das? Und ich war dann auch wieder so, was sagt man jetzt? Und dann habe ich irgendwie so, es war kurz vor Weihnachten, ja, ich wollte ihm eine Freude machen, Weihnachten. Und es ist ja auch eine Freude gemacht worden mit Jesus und keine Ahnung. Und wir kamen so ins Gespräch und irgendwann fragte er mich so, was ich beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor. Und er war so, wow, du bist Pastor. Okay, pass auf. Als Entschädigung dafür, dass du mir mein Essen sozusagen bezahlt hast, komme ich zu euch in den Gottesdienst. Da dachte ich so, das ist eine coole Gegenleistung. Und dieser Typ kam am nächsten Sonntag direkt, fand ich total verrückt, weil sowas erlebt man ja auch nicht immer, direkt in den Gottesdienst. Und es war so cool, weil ein Mann aus unserer Gemeinde, der in der Mission mal war, der Englisch sprechen konnte, hat sich direkt neben ihm gesetzt, hat ihm den Gottesdienst übersetzt, weil er nur Englisch sprechen konnte. Und heute kommt dieser Mann jeden Sonntag in den Gottesdienst. Die beiden sitzen jetzt immer zusammen. Er übersetzt, aus denen ist eine richtige Freundespaar geworden. Und ich dachte so, krass. Es war ein Moment, wo ich so die Sachen übers Band laufen lassen habe und 5 Euro bezahlt habe. Und es hat einiges in dem Leben dieser Person verändert. Aber es hat diesen Moment gebraucht von, ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag, Zeuge zu sein. Ich habe einen Auftrag, nicht passiv zu sein, sondern aktiv. Und das Letzte noch ganz schnell. Ich habe leider gar keine Ahnung, wie lange ich gepredigt habe, weil ihr habt keine Uhr hier. Aber ich gehe es noch ganz schnell zu Ende. Der letzte Punkt ist durch Gebet. Meine Frau, die ist schon noch unten, der ist schon ganz unangenehm. Okay, ich mache schnell zu Ende. Als sie dort angekommen waren, gingen sie in das Obergemach des Hauses hinauf, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren dort einmütig und andauernd im Gebet vereint, samt einigen Frauen, besonders auch mit Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Das ist noch der dritte wichtige Punkt. Durch den Heiligen Geist, durch einen Auftrag, aber durch Gebet. Was ist das Erste, was die Jünger machen, nachdem sie diese Sendung bekommen haben? Und das finde ich eigentlich schön. Sie gehen trotzdem wieder an den üblichen Ort. Sie gehen trotzdem wieder an den Ort, wo es üblich war, wo sie sich versammelt hatten, in die Obergemächer und beteten. Und ich finde es so cool, weil ich sehe die Jünger, wenn ich die Apostelgeschichte habe, immer so als so große Männer, die irgendwie Wunder getan haben, die so unantastbar sind, die wir nie erreichen werden. Aber das Erste, was sie gemacht haben, ist in eine kleine Gruppe zu gehen und gemeinsam zu beten. Frauen und Männer, die erlebt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und ich finde es so cool, wie viele Leute sind hier? 40, 30? Kleine Gruppe. Zirndorf, Oberasbach mit Umgebung hat vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, 20.000 mehr. Was sind da 40, 50 Leute? Aber das Verrückte ist, diese 12 Leute plus die, die noch dabei waren, sagen wir mal 20, 30 vielleicht, diese Menschen kamen ins Gebet und was daraus entstanden ist, ist eine Christenheit, die heute über Millionen von Menschen zählt. 12 Leute plus noch ein paar dazu. Und heute ist das Christentum eine der großen Religionen auf der ganzen Welt. Apostelgeschichte ist wahr geworden. Jesus hat seine Jünger in die ganze Welt gesendet und das Evangelium ist in der ganzen Welt. Und ja, es gibt noch kleine Orte, da muss das Evangelium noch rein, aber vielleicht auch mal den Blick nur von uns wegzurichten. Jesus hat diesen Auftrag durch seine Nachfolger, ist er am Erfüllen. Da passiert eine ganze Menge. Aber es gibt auch für Zirndorf, für Oberasbach, für die Umgebung hier noch einen Auftrag. Und es fängt vielleicht mit 30, 40 Leuten an. Vielleicht sogar mit einer Gemeinde, und lasst euch das als Ermutigung sagen, die hatten keinen Pastor. Da stand niemand da, da ist kein Petrus aufgestanden und hat gesagt, ich würde gerne 50% Anstellung haben, damit ich hier die hirtendienstlichen Sachen regeln kann und die Predigten mache. Sondern das ist eine Gruppe von Leuten, die einfach nur Jesus lieb hatten. Und die gesagt haben, wir haben einen Auftrag bekommen. Und jetzt geht's los, was auch immer das bedeutet. Aber sie haben das getan, was sie kannten. Sie sind an den üblichen Ort gegangen und haben gebetet. Und darin waren sie beständig und einmütig. Und dieses einmütig will ich kurz betonen, weil ich euch sagen will, bei all den unterschiedlichen Meinungen, die es vielleicht gibt, bei all den unterschiedlichen, gerade bei Evangelisation, der eine will so, der andere so, der eine will Gottesdienst so, der andere will den Gottesdienst so. Am Ende ist das, was die Jünger so besonders gemacht hat und diese erste Gemeinde, ihre Einmütigkeit. Die waren alle so, let's go, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir haben alle dasselbe vor. Ist doch mal voll egal, wenn der eine vielleicht 20 Minuten betet und den anderen regt's auf. Ist doch egal, wenn der andere vielleicht seine Ausdrucksweise ein bisschen anders hat. Aber ich liebe den anderen, weil wir sind eins. Wir haben dasselbe Ziel. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Jesus will uns gebrauchen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und das ist die letzte Story zum Schluss. In dieser Gemeinde hat es für mich angefangen. Wir haben damals, als dieser ganze Rausch von Menschen damals weggegangen ist an jungen Leuten, haben wir gedacht, okay, waren wir genau an diesem Punkt. Ich glaube, wir waren 5 Leute, irgendwie David noch, Judith, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles dabei war. Und wir saßen oben im Jugendkreisraum und wir haben gesagt, wir wollen, dass wieder was passiert. Aber wir sind nicht viele. Und dann haben wir gesagt, wir wollen einfach nochmal durchstarten. Wir haben voll das Konzept ausgearbeitet, haben gedacht, wir sind mega clever und haben hier die perfekten Strukturen geschaffen. Und Samuel und ich wurden damals irgendwie zu einer Jugendleitung gemacht und dann ging es so, jetzt geht's los. Und was wir gemacht haben, ist am Ende einfach nur unsere Leute ermutigt zu haben, bringt Freunde mit. Einfach die Leute, die in eurem Umfeld sind, eure Nachbarn, eure Freunde aus dem Fußballverein, aus dem Volleyballverein, bringt die einfach mit. Und dann gucken wir einfach mal. Samuel und ich haben dann immer so kleine Inputs gehalten, mehr schlecht als recht, aber das war das, was wir geben konnten. Wenn ich die heute manchmal sehe, denke ich mir wahrscheinlich, uiuiui, was wir da erzählt haben. Aber es war so das, was wir geben konnten. Und es war so cool, weil wirklich dann die Leute, andere Leute und Freunde mitgebracht haben. Und plötzlich saßen da oben anstatt 5 Leute 10. Weil jeder hat einen mitgebracht. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber David hat meistens mehr mitgebracht. Und dann saßen wir da oben und haben einfach nur Gottes Wort gehört und haben dann geredet. Und am Anfang war es nicht unbedingt super besonders. Aber es kam ein Mädchen immer wieder. Die wurde von einer anderen mitgebracht, vom Volleyballverein. Und die kam immer wieder dabei. Und an einem Abend, der war nicht besonderer als alle anderen Abende, hat sie sich mit einer anderen Freundin zurückgezogen und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und das war so ein Moment, ihr kennt sie, die Marie ist auch ab und zu hier gewesen. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wir haben so wenig an toller menschlicher Struktur gehabt. Wir haben so, da waren zwei 16-jährige Jungs, die gemeint haben, sie wären die großen Pastoren und würden hier was erzählen. Und was passiert ist, ist, dass ein Mensch sein Leben Jesus gegeben hat. Und wenn, für die Leute, die Marie heute kennen, die ist komplett verändert. Diese Person, die damals in den Jugendkreis kam, ist nicht die Person, die sie heute ist. Und das war einfach so grandios und so verrückt, dass das einfach passiert ist, weil wir gesagt haben, Gottes Wort und Gebet. Das waren so unsere zwei Schlagwörter. Und deswegen wünsche ich euch, und da will ich euch ermutigen, seid mutig im Glauben, erwartet, dass Gott etwas tut, kommt einmütig zum Gebet zusammen. Ich weiß, dass ihr starke Beter in dieser Gemeinde habt. Ich weiß nicht, ob es das Freitagmorgengebet noch gibt. Ach, sehr gut, kommt am Freitagmorgen um 6 Uhr. Gebet macht einen Unterschied. Es verändert Samstag auch. Es gibt, glaube ich, noch viel mehr Angebote. Hammer. Dienstag auch. Hey, Hammer. Aber lasst uns Beter werden, weil Gebet verändert auf der einen Seite was in uns. Ja, wenn wir anfangen zu beten, macht es was mit uns. Wir führen uns Themen immer wieder vor Augen. Aber es tut vor allem was in der geistlichen Welt. Jesus bewegt was. Wie er es bei uns getan hat. Und deswegen will ich uns so ermutigen, lasst uns auf Jesus schauen, dranbleiben und dann losgehen. Den Auftrag ausführen. Mit dem, was wir haben. Mehr braucht's nicht. Hat's bei uns nicht gebraucht, hat's bei den Jugendgottesdiensten hier nicht gebraucht, hat's in dieser Gemeinde noch nie gebraucht. Irgendwas Tolles zu schaffen. Sondern am Ende einfach loszugehen und zu erwarten, dass Jesus was Großartiges tut. Ihr habt tolle Leiter, die machen sich um alles andere Gedanken. Und deswegen will ich zum Ende beten und ich will uns ermutigen, mal alle zusammen aufzustehen. Loslaufen tut man am besten, wenn man steht und will mit uns gemeinsam beten. Jesus, hier stehen wir. Vor dir, als der wir sind. Vielleicht der eine mit mehr Begabung, der andere weniger. Der eine mit mehr Möglichkeiten, der andere weniger. Der eine jung, der andere alt. Aber alle einmütig zusammen, weil wir eine Sehnsucht haben, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich will beten, Jesus, dass du hier etwas beginnst. Im Leben von jedem Einzelnen, aber auch gemeinsam. Dass der Blick auf dich ist und auf deinen Auftrag. Und so will ich, Jesus, meine Geschwister hier segnen. Segnen mit aller geistlichen Kraft, mit dem Heiligen Geist, der in ihnen wohnt. Und sie segnen, dass sie deinem Auftrag gerecht werden können, weil sie dich haben. Und das beten wir in deinem Namen. Amen.